Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht in Johannes 12. Und ich lese die Verse 32 bis 43. Jesus spricht, als er nach Jerusalem kam und den Jüngern deutlich machen wollte, was das Ziel seines Weges auf der Erde ist, und auch denen mitteilen wollte, die ihn umringten, was ihnen werden soll durch seinen Weg. Er sprach: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er deutete auf das, was er tun würde. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte: Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Jesus Christus ist nicht nur das Licht der Welt, er ist das Licht des Lebens. Er ist das Licht, das das Leben eines Menschen erneuert. Er ist die Kraft, die die Menschen aus der Finsternis herauszieht und in ein neues Leben, das ewig ist, stellt. Wenn er gesagt hat in Jerusalem, dass er das Licht nur eine kurze Zeit unter ihnen sein würde, deutete er damit an, dass er den Weg ans Kreuz, ans Fluchholz gehen müsse, um unsere Sünden, deine, meine, unsere Last hinwegzutragen, den Tod dafür zu erdulden. Allerdings, er, das Licht des Lebens, konnte nicht ausgelöscht werden. Nach der Auferstehung von den Toten schien das Licht noch herrlicher als zuvor und es gewann Raum in vieler Menschen Herzen. Durch Pfingsten ist dieses Licht ausgegossen worden in alle Herzen der Gläubigen, die Jesus vertrauten und sich ihm anschlossen. Und dieses Licht leuchtet bis auf den heutigen Tag. Es erfüllte sich das Wort, was der Herr in der Bergpredigt sagte: Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Das Licht des Evangeliums leuchtet in der Gemeinde auf Erden, leuchtet durch ihr Dasein, leuchtet durch ihr Wesen. Es soll leuchten durch ihre Taten. An dem soll erkannt werden, dass Jesus Christus das Licht ist. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht da bleiben, wo er gewesen ist, nämlich in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer ihm nachfolgt, wird nicht mehr in der Vergänglichkeit zu Hause sein, wird nicht mehr in der Hoffnungslosigkeit stehen, wird nicht mehr in der Verzagtheit sich bewegen, wird nicht mehr der Lieblosigkeit Raum geben wollen, sondern wird von dem Wesen Jesu durchzogen, durchstrahlt. Das war das Anliegen Gottes in seinem Sohn Jesus, als er hier über diese Erde ging. Und das ist das Anliegen Gottes durch Jesus bis zur heutigen Zeit für jeden Einzelnen von uns. Jesus will leuchten in dir und in mir. Diese Rede können wir auch auf unsere Zeit deuten. Wandelt im Licht, solange ihr es habt, solange ich unter euch bin. Denn wir leben als Gemeinde in der Zeit, die wir auch Endzeit nennen. Und es kommt die Zeit, wo die Gnade, die Gnadenzeit beendet ist und das Licht aus der Welt genommen wird. Und die Finsternis sich ausbreiten wird im Antichristen, der alles Böse offenbar machen wird und die Menschen in seinen Bann ziehen wird. Wir leben in diesen Werdegängen. Darum ist der Aufruf auch an diesem Sonntag uns neu gegeben. Wandelt im Licht, solange ihr es habt. Dient eurem Heiland, solange ihr könnt. Denn es kommt die Zeit, da niemand mehr wirken kann. Es kommt die Zeit, wo Finsternis das ganze Erdreich bedeckt. Es kommt die Zeit, wo wir nicht mehr Frucht bringen können für die Ewigkeit. Es kommt die Zeit der Scheidung, von der der Herr Jesus in seiner Endzeitrede gesagt hat in Matthäus 24. Da werden zwei auf dem Feld sein, einer wird angenommen, der andere wird zurückbleiben. Da werden zwei mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen, die andere wird zurückbleiben. Es kommt die Zeit der großen Scheidung zwischen Finsternis und Licht. Wandelt im Licht, solange ihr es könnt. Wer nicht im Licht wandelt, bleibt zurück, bleibt in der Finsternis. Wir verstehen auch das Gleichnis des Herrn Jesus in Matthäus 25, wo er von 10 Jungfrauen spricht, die auf den Bräutigam, auf einen Bräutigam warten und ihm eigentlich alle entgegengehen wollen. Aber nur ein Teil kommt hinein in die Gemeinschaft mit dem Bräutigam zum Hochzeitsfest. Es steht dort, es wird das Himmelreich gleich 10 Jungfrauen sein, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Als sie hingingen und zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Hier verstehen wir also diesen Aufruf Jesu, wandelt im Licht, solange ihr es habt. Es kommt der Tag der Scheidung und der Entscheidung. Es war zugleich ein Ruf, in das Licht zu treten. Es war nicht nur eine Aufforderung an Gläubige, die schon im Licht wandelten, sondern es war ein Ruf, komm doch in das Licht, lass dich doch durchleuchten, lass dich beschenken vom Himmel aus. Werde ein Kind Gottes, Lass dir deine Lasten abnehmen, die dich jeden Tag beschweren. Gib sie deinem Heiland und empfange das Neue, das Leben, das ewig ist. Lass dich rufen, lass dich ziehen. Viele fragten ja, wie kommt es? Wir haben doch gelesen in den Propheten und Mose, wenn der Messias kommt, dann bleibt er ewig. Du sagst, des Menschensohn muss erhöht werden. Wer ist dieser Menschensohn? Ich denke, dass diese Frage auch heute vielfältig gestellt wird. Wer ist Jesus überhaupt? Er ist der, der nicht nur die Reinigung von der Erde vornimmt, sondern besonders die Reinigung der Herzen. Er ist zuerst gekommen, um sich erhöhen zu lassen am Fluchholz auf Golgatha, um uns innerlich zu reinigen. Alle Menschen, die an ihn glauben, empfangen die totale Vergebung ihrer Schuld und haben ein geöffnetes Herz für die Geschenke Gottes aus der Ewigkeit. Aber danach wird derselbe Messias auch den Frieden über die ganze Erde bringen. Er wird seine Kraft und Macht öffentlich demonstrieren. Er wird zeigen, dass ihm alles untertan sein muss und alles untertan sein wird. Wir lasen aber auch, dass etliche der Obersten im Volke an ihn glaubten. Etliche glaubten, aber sie bekannten sich nicht öffentlich zu Jesus. Sie hatten Furcht. Sie hatten Angst, wenn sie sich öffentlich zu ihm bekennen, würden sie ausgegrenzt werden. Aus der Synagoge, aus der Gesellschaft. Ist das nicht auch ein Bild für viele in unseren Tagen? Dass sie sich nicht mehr bekennen, einseitig zu Jesus, weil sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden von der Familie, von der Gesellschaft, von den Freunden, von den Verwandten. Die Ausgrenzung, liebe Geschwister, ist etwas ganz Normales. Denn Licht und Finsternis vertragen sich nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, dass die ganze Welt im Argen liegt. Und wer Arges tut, so steht es in Johannes 3, was tut er? Der hasst das Licht. Und er kommt nicht ans Licht. Er kann die Gemeinschaft mit dem Licht nicht pflegen. Es ist also etwas ganz Normales, wenn Christen, die an Christus, dem Licht des Lebens festhalten, ausgegrenzt werden von der Finsternis. Diese will nicht mit ihnen leben. Es scheint uns vielleicht auf den ersten Blick schmerzlich zu sein. Aber auf dem zweiten und richtigen Blick erkennen wir, dass nur dann, wenn wir im Lichte Jesu wandeln, auch ein Segen für die sein können, die noch in der Finsternis sind. Nur dann können sie gerufen werden. Der Apostel Paulus hat das auch der Gemeinde nahegelegt und deutlich gemacht, die ja auch in der Versuchung stand, den Kompromiss mit der Finsternis einzugehen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Und er schrieb im 2. Korintherbrief, zieht doch nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat denn die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was hat Christus mit Belial gemeinsam? Was hat der Gläubige eigentlich gemeinsam mit dem Ungläubigen? In Wahrheit doch nichts mehr. Was hat der Tempel Gottes für Gemeinsamkeiten mit dem Tempel der Götzen? Nichts. Zieht nicht am fremden Joch. Es bedeutet sicher auch für uns, die wir in dieser Welt leben, manche schmerzliche Erfahrung, wenn sich Freunde, Bekannte abwenden, Vielleicht auch solche abwenden, die da sagen, sie glauben auch an Christus, aber nicht mehr das Wort Gottes ganz für sich in Anspruch nehmen. Es scheint schmerzlich zu sein, aber es ist normal. Wandelt im Licht, solange ihr es habt. Eine Form der Christenverfolgung findet ja nicht nur in Asien statt, sondern auch in unseren Bereichen, in unserem Land können wir das mit Worten schon sehr verspüren. Es gab eine Diskussion, so kann man hier in dem Nachrichtenblatt Topic lesen, in einer ARD-Sendung, Hart aber fair, und zwar über die Frage, wie soll man mit der Sache Adoption von Kindern bei homosexuellen Paaren umgehen. Es saßen bei dieser Diskussion etliche dabei, die glaubten an das Evangelium. Und sie widersprachen vehement und sagten, das ist im Sinne der Bibel nicht der richtige Weg. Es blieb aber nicht bei dieser Äußerung, die sie machen durften, sondern nach dieser Sendung kriegten sie sogar Morddrohungen aufgrund dessen, dass sie das gesagt haben. Ein Redakteur des Westdeutschen Rundfunks schrieb über diese Journalistin, die christliche Journalistin Birgit Kelle: Ich glaube, Frau Kelle ist eine Hexe. Hexen muss man verbrennen. Das sagte man ihr deutlich. Und ein anderer Mitstreiter, der auf das Wort Gottes hin verwies, dem wurde nach der Sendung ein E-Mail zugesandt und eine Androhung, dass man ihn mit einer AIDS-Spritze infizieren würde. Jedes Mal wurde natürlich auch hier die Polizei wach und schritt ein. Aber eben solche Drohungen aufgrund dessen, dass man sich zum Worte Gottes bekennt. Und vor kurzem fand wieder sowas Ähnliches statt. Und zwar die Leitung einer bibeltreuen Konferenzstätte wurde per Telefon mit einer Morddrohung belastet, wenn sie nicht bald ihren Konferenzbetrieb einstelle. Das heißt also, wer an die Heilige Schrift, an Jesus Christus, das Licht glaubt, wird wohl Schwierigkeiten haben, wird zunächst vielleicht verbal verfolgt, aber wir sehen in anderen Ländern auch körperlich bis aufs Blut. Jesus steht aber zu denen, die in seinem Licht wandeln. Denn dies Leben im Licht ist nicht zeitlich, sondern ewig. Glaubt an das Licht, dieweil ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder seid. Jesus Christus lädt also ein und sagt, ihr sollt auch solche sein und werden, die aus dem Licht für das Licht leben, die aus Gott für Gott leben. Euer Leben soll neu geprägt werden. Ihr sollt ein Zeugnis sein von den Geschenken Gottes. Allerdings von den Obersten in Israel lasen wir, die zwar glaubten an Jesus, sie hatten die Ehre von den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. Es war ihnen wichtiger, dass die Menschen ihnen Gutes sagten, als dass Gott ihnen Gutes sagte. Sie wollte nicht ausgegrenzt sein. Solche Dinge beschleichen uns ja auch oftmals. Wir lieben die Anerkennung durch Menschen. Wir freuen uns, wenn wir freundliche Worte kriegen. Wir buhlen vielleicht sogar manchmal darum, dass man uns akzeptiert und anerkennt. Aber suchen wir auch die Anerkennung Gottes? Suchen wir die Begegnung mit ihm, seine Geschenke, seine Führung im Heiligen Geist? Suchen wir, in dem neuen Leben stehen zu können? Bruder Lorenz hat vorhin auch aus dem Lehrtext gelesen, aus Kolosser 3, Vers 1, wo der Apostel Paulus sagt, Ihr seid mit Christus auferstanden, darum sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Nicht das, was auf Erden ist. Wir sollen uns immer wieder erinnern, jede Woche aufs Neue, in den Versammlungen, wem wir angehören, wem wir folgen wollen in unserem Alltag. Wir sollen suchen und wollen suchen, was droben ist. Es gibt viele Menschen, und darüber sagt uns die Heilige Schrift auch etwas, die wohl versuchen, anständige Menschen zu sein und mit dem Munde Christus zu bekennen. Aber, so schrieb Paulus an Timotheus, eines tun sie nicht. Sie verleugnen nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Die verleugnen sie, die Veränderung lassen sie in ihrem Leben nicht zu. Sie haben den Schein, als ob sie gottselig leben, weil sie fromme Worte aussprechen. Aber die Kraft der Veränderung ihres Wesens lehnen sie ab, weil die Kraft der Veränderung ihres Wesens zur Folge haben könnte, dass sie ausgegrenzt werden von verschiedenen Menschen und der Gesellschaft. Die Kraft verleugnen sie. Liebe Geschwister, das ist aber wahres Leben in Jesus, wenn wir die Veränderung unseres Wesens zulassen. Die Frucht dieses Lichtes hat Wesenszüge, von denen auch der Apostel Paulus schreibt. Und zwar Wesenszüge der Demut, der Wahrheit. Wir sollen Jesus Christus in unserem Herzen zulassen. In Galater 5, Vers 22 wird auch von diesem Wesen gesprochen, was uns beständig bewegen soll. Dort wird von der Liebe gesprochen. Das ist das Licht des Lebens. Dort wird von Glauben gesprochen. Dort wird von Geduld gesprochen und von Friede. Das ist das Licht des Lebens. Von der Freundlichkeit, von Güte, von Treue, von Sanftmut. Das Licht des Lebens, von Keuschheit wird dort gesprochen. Das will Jesus Christus in uns wirken. Wandelt in diesem Licht, solange ihr es habt. Nutzt dieses Zeugnis des Lichtes in der Welt, solange das Zeugnis möglich ist. Diese Kraft des neuen Lebens soll jeder bekommen, der sich dem Herrn öffnet. In Matthäus 11, Vers 29 spricht der Herr selbst von sich und lädt ein zu diesem neuen Leben und sagt: Nehmt doch auf euch mein Joch und lernt von mir. Und ich bin so dankbar, dass ich das auch früh hören konnte, am Anfang des Glaubenslebens, die Unabhängigkeit von Menschen und die Abhängigkeit von Gott in Jesus. Denn nur was er gibt, hat Bestand. Was wir Menschen einander geben können, ist wie eine Eintagsfliege, es vergeht. Aber was Gott gibt, bleibt. Lernt von mir, sagt der Herr. Lernt von mir das, was ihr von niemand lernen könnt und von niemand bekommen könnt, nämlich Sanftmut und Demut. Dann passiert etwas Wunderbares in euch, dann werdet ihr zur Ruhe kommen. Die Sorgen werden wegfallen, ihr werdet Frieden und Ruhe finden für eure Seele. Das hat der Herr versprochen. Darum rief er, bevor er ans Kreuz ging, auf, in seinem Licht leben und wandeln zu sollen und zu wollen. Ihr sollt Ruhe finden. Alles, was euch beunruhigt, soll verschwinden. Lernt von mir, spricht der Herr. Allerdings, dieses Wesen Jesu wurde nicht gerne angenommen. Es wurde bekämpft. Er wurde abgelehnt. Er passte nicht in die Gesellschaft der Ellenbogen, wo jeder nur seinen Vorteil suchte. Er wurde beschimpft. Er wurde verspottet. Er wurde angespuckt, weil er sanftmütig und demütig war. Weil er etwas lebte, was in dieser Welt nicht vorhanden war. Es war entgegengesetzt, nämlich entgegengesetzt der Finsternis. Das Licht strahlte unangenehm in die Finsternis. Aber für die, die Erlösung aus der Finsternis suchten, strahlte es wunderbar und hell. Viele glaubten auch an ihn. Darum sollen wir aufpassen, nicht abermals von der Finsternis eingeholt zu werden, von den Dingen dieser Zeit. Ich habe einen kurzen Bericht gelesen darüber, dass es ja immer mehr zunimmt, dass die Menschen sich gerne durch Bilder informieren. Also das heißt, das Fernsehen sehr konsumieren, aber in Wahrheit dadurch immer weniger wissen. Je mehr Zeit Menschen vor dem Fernseher verbringen, desto weniger wissen sie. Wir leben zunehmend in einer Gesellschaft, in der jeder zu allem eine Meinung hat, aber keiner mehr Bescheid weiß. Die Dominanz des Bildmediums führt zu der bedenklichen Situation, dass Menschen, die sich über den Fernseher informieren, meinen, gut Bescheid zu wissen. Befragt man sie aber zu Themen, von denen sie glauben, durch das Fernsehen informiert zu sein, dann kommen kaum Fakten, aber jede Menge Gefühle der Empörung, der Sympathie, der Antipathie hoch. Der Direktor der psychiatrischen Uniklinik Ulm, Professor Manfred Spitzer, sagt, das Bildungsniveau steht in direktem Zusammenhang mit dem Fernsehkonsum. Je mehr Zeit Menschen vor dem Fernseher verbringen, desto weniger wissen sie. Der Effekt ist so gravierend, dass Spitzer die begründete Überzeugung vertreten kann, der massiv gestiegene Fernsehkonsum bedrohe unsere wirtschaftliche Zukunft, weil die Menschen immer weniger Wissen haben, das zur Bewältigung des Alltags und der beruflichen Anforderung notwendig ist. Es ist genauso, wie der Philosoph Norbert Bolz in einem Interview sagte, die Menschen werden unfähig, einen politisch unkorrekten Gedanken auch nur zu denken, durch die gleichförmige Flut von Bildern, richtigen und falschen, wichtigen und unwichtigen Informationen wirkt das Fernsehen immer weniger als ein Informationsmedium, sondern vielmehr als ein Breitband-Psychopharmaka. Es nimmt die eigentlichen Anliegen und die tieferen Bedürfnisse der Bürger nur scheinbar auf und neutralisiert sie. Sie lösen sich zwischen der angestachelten Empörung, Beruhigung, Zerstreuung in Luft auf. Zurück bleibt ein erschöpfter und bewusstloser Mensch. Das ist das Wesen der Finsternis, in das auch Kinder Gottes wieder neu hineingezogen werden sollen. Es kommt aber, liebe Geschwister, auf das richtige Handeln, das Leben im Licht hier an. Nicht nur das Handeln als sich, als Christ, sondern das richtige Handeln. Und dazu möchte ich uns noch ein Beispiel geben. Wir kennen die Freude des König Davids. Er wurde zum König gesalbt und hatte ein großes Anliegen, nämlich in der Gegenwart Gottes zu leben, auch in der Gegenwart der sichtbaren Gegenstände, die Gott hat bauen lassen, nämlich der Stiftshütte des Tempels, den er dann später errichten wollte, den Salomo errichtet hat. Und er wollte diese Bundeslade, die Stiftshütte, nach Jerusalem bringen. Er hatte sich das vorgenommen, denn in dem Hause des Aminadab ist sie stehen geblieben, nachdem die Bundeslade zunächst ja von den Philistern, den Feinden, geraubt worden ist, dann wieder zurückgegeben worden ist. Da stand sie also nun 20 Jahre. Jetzt endlich wollte David, dass die Bundeslade, ja die Stiftshütte, nach Jerusalem käme. Und so hat er sich aufgemacht, hat viele Leute herbeigeholt und brachte nun auf einem neuen guten Wagen die Bundeslade schrittweise nach Jerusalem. Aber auf dem Wege passierte etwas. Da passierte etwas, dass dieser Wagen taumelte. Und da war ein Mann namens Usa, der hatte Angst, die Bundeslade könnte runterfallen. Er gehörte aber nicht zum levitischen Geschlecht und rührte die Lade an und hielt sie fest. Und was war der Erfolg? Er starb. Gott tötete ihn. Warum? Er tat doch ein gutes Werk. Er wollte doch die Lade bewahren, dass sie nicht runterfällt. Gott hat seine Ordnungen. Durch Mose ließ er sagen, nur die Leviten habe ich dazu bestimmt, dass sie die Lade des Bundes tragen und die Geräte. Niemand anders. Und wenn Gott das so anordnet, hat er seine Gründe. Und dann will er, dass es so durchgeführt wird. Genauso in unserem Leben. Gott hat seine Ordnungen und Anordnungen, die er uns geben will, dass wir darin leben, nicht nach unserem Gutdünken, sondern was er gesagt hat. David ließ ab zunächst von der Weiterführung der Lade nach Jerusalem. Er war sehr traurig darüber, dass Gott diesen Riss gemacht hat, diesen Usa getötet hat. Aber er erinnerte sich daran, dass nur die Leviten diesen Dienst versehen durften. Und so rief er neu auf zu einem wahren Gottesdienst. So wie es Gott gebührt, rief die Leviten und ließ sie diese Arbeit übernehmen. Und dann konnte er mit großer Freudigkeit nach Jerusalem einziehen. Er tanzte vor Freude vor und hinter dieser Lade und pries Gott. Was erntete er dann dafür für seine Freude? Hohn und Spott. Von wem? Der Allgemeinheit? Von seiner eigenen Frau. Sie verspottete ihn, weil er sich so freute. Worüber freute er sich denn? Darüber, dass er jetzt in Gottes Ordnungen das Richtige tun konnte und Gelingen auch hatte zu diesem Dienst. Darüber freute er sich. Und er erntete Spott. Und das kann uns auch passieren. Wir sollen uns aber darüber nicht ängsten und fürchten, sondern sagen, danke Herr, dass ich in deinem Licht leben kann. Denn er, unser Herr, von ihm heißt es, er war nicht nur verachtet, sondern er war der Allerverachtetste in den Augen der Menschen. Er war der Allerverachtetste und in den Augen der Menschen der Unwerteste. Er schien nicht einer zu sein, der das Gute für den Menschen bringt, sondern den Menschen von seinem vermeintlich guten Tun nur abhalten will. Darin, wo der Mensch sich so wohl fühlt, will er offenbar ihn abhalten, das weiterzutun. Er war der Allerverachtetste. Aber er brachte aus diesem Zustand denen, die erkannt haben, dass ihr Leben auf der Erde nicht die Erfüllung für ihre Seele ist, brachte er Frieden und wahres Leben und Licht. Wir sollen und wollen uns nicht zurückhalten auf der Seite dessen zu stehen, der das Licht des Lebens ist, sondern wir wollen der Aufforderung nachkommen, die ja auch unsere Jahreslosung umfasst in Hebräer 13. Wir wollen hinausgehen aus dem Lager der Finsternis, dort, wo Jesus ist, und lieber seine Schmach mittragen, aber in dem Leben, das ewig ist, bleiben. Ich lese uns mal diese Verse 12 aus dem Hebräerbrief bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heiligte, durch sein Eigenblut gelitten draußen vor der Tür und vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und so lesen wir auch von diesem Knecht Gottes Mose, dass er lieber die Ungemach mit dem Volk Israel leiden wollte, als eben die schönen Tage der Freude im Hause des Pharaos. Er schaute immer auf den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er verachtete lieber die schönen äußeren irdischen Freudentage, nur um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er ging hinaus aus dem Lager und trug gleichsam mit an der Schmach Christi, aber wurde gesegnet mit der Freude des ewigen Lebens. Auch der Apostel Paulus sagte das Gleiche. Er sagt, das brauche ich, das brauchen wir. Wir wollen hinausgehen aus dem Lager der Finsternis. Wir wollen dem Tode Jesu ähnlicher werden. Das Ziel ist, damit wir noch mehr von dem Licht erfahren, der Auferstehung. Liebe Geschwister, das ist das Angebot Gottes, was jeden Tag aufs Neue feststeht. Und wir sollen Ja dazu sagen. Glaubt an Jesus Christus, wandelt im Licht, solange ihr es habt. In einem Liedvers heißt es, alle menschlichen Geschäfte gehen ja überhaupt nicht gut, wenn man sie durch eigene Kräfte und nicht aus der Gnade tut. Die Freude am Herrn sei unsere Stärke. Jesus ging nach Golgatha, um uns in sein Licht zu versetzen, dass wir auch in der kommenden Woche diese Freude des neuen Lebens erfahren, sie ausstrahlen in unserem Wesen, sie bezeugen dürfen mit unseren Worten und mit unseren Taten. Der Herr will uns segnen und wir sollen uns segnen lassen. Amen.